Guck mal, ich meine, guck dir mal diese Hand an.
Ja.
Ich sag der Hand jetzt, mach
mal ganz
schnell.
Die sieht ein bisschen knöchern aus, ja.
Ja, knöchern und guck mal, wie die sich bewegt. Die bewegt sich wie ein Reptil, wie ein Chamäleon. Total langsam. Und wenn ich versuche, jetzt mal schnell auf und zu machen, und es wird immer langsamer, weil sie total jetzt schon dicht macht. Oder guck mal, wenn ich die nach hinten biege,
was
macht der Daumen so.
Der knickt ein.
Mathildas Hand macht nicht, was sie will. Und auch der Rest des Körpers funktioniert nicht mehr so richtig.
Also seit Januar zähle ich ja jetzt alles, was ich mache. Und ich kann den Arm halt 5-mal hochheben hintereinander. Dann ist er, macht das nicht mehr. Schreiben konnte ich im November noch viel besser mit rechts. Jetzt muss ich es mit links lernen. Gehen wird auch keinen Deut besser. Ich kann nicht normal gehen. Ich schleppe das Bein nach vorne. Und dass ich den Hals nicht bewegen kann, das ist eigentlich die am wenigsten schlimme Sache. Das ist halt, da gewöhne ich mich schon fast dran.
Dabei war das alles mal anders bei Mathilda. Da hat eigentlich immer alles funktioniert. Zum Beispiel hat die Frau 3 Uni-Abschlüsse. Jura, Lehramt und Medizin. Arbeitet mittlerweile auch als Medizinerin, als Kinderärztin im Krankenhaus. Nebenbei hat sie aber immer, ihr ganzes Leben lang, noch viel mehr gemacht. Sie hat Geige gespielt im Orchester und natürlich Sport, aber so richtig. Wenn sie Ski gefahren ist, dann war das nicht einfach nur so die Piste runter, sondern Skiwanderungen, Abfahrten im Tiefschnee abseits der Pisten. Windsurfen hat sie gemacht und Kitesurfen. Also, ne, das ist der Sport, wo man sich von so einem Lenkdrachen übers Wasser ziehen lässt. Sie hat einfach gemacht, worauf sie Bock hatte. Sie hat das gemacht, was sie interessiert hat. Selbstbestimmt gelebt eben. Jetzt aber ist Mathildas rechte Körperseite gelähmt. Sie hat regelmäßig Krämpfe und heftige Schmerzen. Christian Rex hat Mathilda getroffen und die zwei Menschen, die sie am besten kennen. Ihren Freund Derek und ihre Schwester Regina.
Sie war jemand, die hat den Raum betreten und ihr Strahlen, ihr Lächeln, ihre Art führte dazu, dass die Herzen ihr einfach zugeflogen sind.
Sie ist immer die starke Frau gewesen, die komplett durchs Leben, auch überfliegermäßig, ne? Alles hat immer geklappt, alles ist hier mit viel Arbeit, aber eigentlich zugeflogen. So, ne?
Es war kein Problem, Jura zu studieren, nebenbei an der Sorbonne im Orchester zu sein und eine eigene Band zu haben und gleichzeitig noch Arabisch zu lernen und Theater zu spielen, im Chor zu sein und dauernd unterwegs zu sein. Und das ist ein Leben, was eigentlich kaum jemand leben kann. Es fiel ihr halt einfach zu.
Und jetzt ist alles ein bisschen eingeschränkter und ist eigentlich so ihre Selbstwahrnehmung, dass sie jetzt für sich selber sagen muss, ich bin behindert. Ja, und ich bin eben nicht mehr so die Powerfrau. Und das ist, glaube ich, für sie schwierig, das zu akzeptieren und sich selber auch dann so erstmal zu sehen.
Das ist ein neues Leben.
Neues Leben, ja. Auch. Ja.
Regina und Derek kennen Mathilda besser als alle anderen Menschen. Und sie kennen sie vor ihrem Unfall und danach. Ich lerne Mathilda im September 2018 kennen. Und als sie mir die Tür aufmacht, bin ich erstmal überrascht, dass sie gehen kann. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich merke sofort, ihre rechte Körperhälfte wirkt eingefallen, etwas schlaff. Und sie ist noch schlanker als die linke Körperhälfte. Und wir gehen dann raus auf ihren Balkon, setzen uns hin und unterhalten uns über das, was uns beide verbindet, Surfen und Reisen, was Mathilda wirklich intensivst betrieben hat.
Ich muss sagen, bis zu meinem Unfall hatte ich ein total tolles Leben und durfte wahnsinnig schöne Sachen erleben. Und bei den Reisen habe ich dann immer die Landschaften im Kopf. Oder ob es beim Surfen war in den 6-Meter-Wellen und du dann hinter dir diesen Berg siehst und zwischen Angst und Erhabenheit und Demut und dann einfach nur noch du und dieses Element bist. Und ja, das waren einfach ganz tolle Momente und davon durfte ich ganz viele erleben.
Mathilda spricht in der Vergangenheit, von ihrem alten Leben, von dem Leben vor dem Tag ihres Unfalls, vor dem 29. Juli 2017. Am Tag davor, am 28. Juli, fährt sie mit Derek im VW-Bus zu einer Hochzeit von Freunden nach Hamburg. Sie haben Kitesurfmaterial dabei, Bretter und Lenkdrachen. weil die Windvorhersage zum Kiten an der Nordsee an diesem 28. Juli perfekt ist. Aber sie stehen leider so lange im Stau, dass sie irgendwann beschließen, erst nach Hamburg zu ihren Freunden und dann am nächsten Tag nach St. Peter-Ording zu fahren. An diesem nächsten Tag aber ist der Wind sehr, sehr stark mit sehr starken Böen.
Wir saßen im Bulli am Strand und haben geguckt und es waren schon so 7, 8 andere Leute auf dem Wasser. Also jetzt nicht richtig viel, aber auch nicht so, dass man sagt, das sind so heftige Bedingungen, da ist keiner auf dem Wasser, dann gehen wir auch nicht.
An all das, was Derek sagt, kann sich Mathilda gar nicht erinnern. Die letzten 4 Wochen vor und die 2 Wochen nach ihrem Unfall sind in ihrem Gehirn ausgelöscht. Sie hat sich von Derek x-mal erzählen lassen, was passiert ist, genauso wie ich jetzt. Nämlich wie sie am Strand noch eine Notärztin namens Anna kennenlernen, die gerade ihren Kitesurfschirm aufbaut. Wie sich Mathilda erst entscheidet, aufs Wasser zu gehen, nachdem sie mit dieser Anna gesprochen hat, obwohl die Bedingungen so heftig sind. Wie sie sich an ihre festen Abläufe gehalten haben. Wie sie als eingespieltes professionelles Team eigentlich alles richtig gemacht haben.
Man braucht halt schon beim Kitesurfen, gerade bei so ruppigen Bedingungen, wo viel Wind ist, braucht man natürlich immer eine zweite Person, die den Schirm mit startet und landet. Also haben wir es immer gemacht und das haben wir dann da auch wieder genauso gemacht.
Und wie es dann passiert ist.
Also der Schirm war gerade gestartet, sie hat noch gesagt, ich kann es nicht halten. Da war schon zu spät. Da kam dann schon direkt eine Böe und hat sie 4, 5 Meter hoch weggerissen, also hoch und weit. Diese Kraftentfaltung, dass sie dann auch so 15, 20 Meter weggerissen wurde und dann in den harten Sandstrand eingeschlagen ist, das war halt das Fatale. Ne?
Was ist in dir vorgegangen?
Einfach nur blankes Entsetzen, einfach nur Schock. Also wie in einem Film, wo man denkt, das kann jetzt nicht passieren, das passiert mir nicht, das bin ich nicht. Einfach blankes Entsetzen. Bin sofort hingerannt und mir war sofort klar, das ist jetzt alles kaputt, weil das war halt so auch nasser Sandstrand, das ist quasi wie Beton. Und die war sofort bewusstlos. Oh, ich habe immer nur versucht, mit ihr zu sprechen, anzusprechen, dass sie halt irgendwie doch wieder aufwacht oder dass sie merkt, da ist jemand. Ne? Also es war einfach Horror. Ja.
Der Unfall passiert in unmittelbarer Nähe zu einer DLRG-Rettungsstation und innerhalb von etwa 1 Minute sind die Rettungsschwimmer da.
Und habe dann immer nur diese Ersthelfer darauf hingewiesen, ey, jetzt nicht drehen, keine stabile Seitenlage, einfach so lassen, da ist garantiert der Hals gebrochen. Und habe gesagt, wir brauchen sofort einen Notarzt, wir brauchen sofort einen Hubschrauber. Und dann kam auch sofort schon eben die Anna, diese Kitesurferin, die wir vorher am Strand kennengelernt hatten, die hat sofort dann Anweisungen gegeben, was zu tun ist. Ne? Die Notärztin meinte dann auch, ja, der Puls oder der Auswurf wird schwächer. Und hat dann eben entschieden, dass dann eben mit Herzmassage das Herz am Schlagen gehalten wird. Deswegen musste sie beatmet werden und dann eben auch mit Herzdruckmassage, dass das Herz weiter eben Sauerstoff in den Körper pumpt. Ne? Da bist du als Partner völlig, ist ganz schwer. Also da denkst du, das kann nicht sein. Ne? Du bist jetzt hier dabei und die Person, die du liebst, die stirbt hier. Das ja, ganz schlimm.
Mathilda wird in einen Rettungswagen gebracht, wo sie sich stabilisiert. 30 Minuten später kommt sie in einen Helikopter und wird in eine Klinik in Heide geflogen.
Bist du mitgeflogen?
Nee, da ist überhaupt kein Platz. Ne? Da passt wirklich nur der Notarzt rein. Und nee, ich bin dann mit dem Auto tatsächlich.
Oh Gott.
Ja, klar, dann geht das Kopfkino halt los. Ne? Und dann musst du dann auf halber Strecke auch mal kurz ranfahren, Viertelstunde, 20 Minuten, weil ich einfach nicht weiterfahren konnte. Ne? Einfach rechts rangefahren und geheult.
Als Derek in der Klinik ankommt, ist Mathilda im Schockraum. Es dauert aber nicht lange und ein Arzt kommt zu ihm mit der Diagnose.
Der mich dann also wirklich sehr umfassend aufgeklärt hat. Ne? Das war wirklich sehr, sehr hart. Weil mir war, wie gesagt, klar, dass sie stark verletzt ist, aber dass es so schlimm ist, fällt einem erstmal wirklich alles aus dem Gesicht. Ne? Also und er hat auch wirklich ganz klar gesagt, der Arzt, alles, was wir jetzt machen an Behandlungen, es geht erstmal nur ums blanke Überleben. Ne?
Ich hatte halt zwei traumatische Hirnblutungen hatte, die Wirbel 1 bis 4 kaputt, Brustwirbel 12 bis Lendenwirbel 2 auch noch, eine Rippenserienfraktur, zwei Pneumothoraces, Leber kaputt, Hüfte kaputt. Und dann haben sie eben gesehen, dass vor allem der zweite Halswirbel in 4 Stücke gebrochen war und aufs Rückenmark gedrückt hat. Wollten mich dann notoperieren.
An der Stelle in der Geschichte müssen wir mal kurz unterbrechen und in die Vergangenheit schauen. Denn das ist wichtig, um zu verstehen, wie Mathilda sich heute fühlt. Denn einige Jahre vor dem Unfall, 7 Jahre vorher, hat Mathilda eine Patientenverfügung für sich verfasst. Und in dieser Patientenverfügung steht unter anderem, dass sie keine lebenserhaltenden Maßnahmen bekommen möchte, wenn sie sich in einem unmittelbaren Sterbeprozess befindet. Genauso, wenn bei einem Unfall ihr Gehirn schwer geschädigt wird. Und was Mathilda damit meinte, war, wenn klar ist, dass sie nach einem Unfall mit einer Behinderung aufwachen würde, dann würde sie lieber sterben, als medizinisch versorgt werden.
Ich habe mir schon viel im Krankenhaus ansehen müssen, wie es ist, wenn du in Zuständen am Leben gehalten wirst, die du garantiert nicht für dich haben möchtest. Und das wollte ich nie in meinem Leben. Ich nicht, auf jeden Fall.
In der Patientenverfügung steht sogar genau drin, dass bei einem solchen Unfall kein Notarzt gerufen werden soll. Und wenn doch einer da ist, dann soll er darauf hingewiesen werden, dass er nicht helfen soll. Das Problem war nur, dass am Unfallort und im Krankenhaus niemand von der Patientenverfügung wusste. Und selbst wenn die Ärzte es gewusst hätten, dann hätten sie sich wahrscheinlich nicht daran gehalten, zumindest nicht in Mathildas Sinne, denn ihre Patientenverfügung ließ zu viel Raum für Interpretationen. Und weil es in so einem Fall ja um Leben und Tod geht, da gehen die Ärzte dann lieber auf Nummer sicher und helfen eben. Wenn man das absolut nicht will, dann muss man in einer Patientenverfügung das vorher ganz genau beschreiben und auch mit dem Menschen besprechen, der als Bevollmächtigter eingesetzt wird für die Verfügung. Und in Mathildas Fall war das ihre Schwester Regina.
Also wenn ich jetzt so zurückblicke, dann sage ich auch, gut, wir haben es dann wahrscheinlich doch relativ blauäugig und naiv gemacht, weil man eben trotzdem nicht darüber spricht, wie es ist, wenn es wirklich passiert. Man geht dann trotzdem nicht so ins Detail. Man sagt dann trotzdem nicht, ja, soll ich dann wirklich den Ärzten sagen, die sollen die Maschinen ausstellen? Soll ich dann wirklich diese Schritte durchsetzen? In was für Grenzsituationen soll ich das denn machen? Und ich weiß, dass wir das nicht gemacht haben. Und ich muss ja zugeben, dass wenn ich drüber nachdenke, dass ich in der Situation wäre, dass meine Schwester so da liegt, wie ich da wohl gelegen haben muss, würde ich wahrscheinlich genauso handeln, wie sie es getan hat. Obwohl ich das jetzt ausbaden muss und das total schrecklich finde. Aber wahrscheinlich könnte ich es auch nicht.
Am Strand wird Mathilda, obwohl sie das ja gar nicht wollte, an eine künstliche Beatmung angeschlossen. Derek hat die Patientenverfügung nicht auf dem Schirm. Er versucht nur, das Leben seiner Freundin zu retten. Mathilda hat ihm zwar irgendwann mal beiläufig von der Verfügung erzählt, aber den Inhalt hat er überhaupt nicht im Kopf. Und die Bevollmächtigte, Mathildas Schwester, ist überhaupt nicht da. Sie ist in Griechenland im Urlaub und Derek ruft sie vor der anstehenden Not-OP an.
Meine Reaktion war ganz klar, war es eher so, lieber Gott, lass alles gut gehen.
Regina ist wie Mathilda Ärztin. Und rein rechtlich hätte sie den behandelnden Medizinern sofort sagen können, dass es die Patientenverfügung gibt und was drinsteht.
Hast du da schon an die Patientenverfügung gedacht?
Ganz ehrlich, in keinster Art und Weise. Und ich habe auch meiner Schwester schon gesagt, selbst wenn ich diese Patientenverfügung in diesem Moment präsent gehabt hätte, hätte ich es, weil ein junger Mensch aus vollem Leben ohne jegliche Beschwerden und ohne jegliche Einschränkungen in dem Moment in den Unfall verwickelt war, gar nicht angewendet.
Dann haben sie eben die erste OP gemacht und dann habe ich so, man kriegt manchmal bei so schlimmen Traumata, so Massenblutungen. Also der Organismus ist halt überfordert und dann mussten sie es abbrechen und mir ganz viel Blut erstmal transfundieren und mich stabilisieren.
Mathilda klingt frustriert, wenn sie davon erzählt, denn sie hat diese Maßnahmen nicht gewollt. Sie hat es in der Patientenverfügung anders formuliert. Diese lebenserhaltenden Maßnahmen hätten nicht getroffen werden dürfen. Ihrem Willen nach. Aber jetzt liegt sie in diesem künstlichen Koma, an Schläuchen, von Beatmung, von Medikamenten, am Leben gehalten und sie kann es nicht selbst entscheiden. Und Derek, ganz menschlich, der sitzt einfach nur rund um die Uhr bei ihr und hofft natürlich nur, dass sie wieder aufwacht, dass sie gesund wird. 2 Tage lang geht das so und dann kommt Regina im Krankenhaus in Heide an. Sie als Medizinerin berät sich sofort mit dem Ärzteteam vor Ort und es wird überhaupt nicht über eine Patientenverfügung gesprochen. Die Ärzte fragen sie auch nicht, ob es eine gibt. Regina will handeln.
Jetzt geht es darum, zu entscheiden, wie kann diesem Menschen am besten geholfen werden. Und man hofft, dass nachher alles gut ist.
Der Diagnose nach ist klar, dass Mathilda, falls sie die OP überhaupt überlebt, vermutlich für immer behindert sein wird.
Im Studium lernt man immer, dass eine Dehnfraktur fast immer tödlich ist. Und sie hatte nicht nur diese, sondern einen komplett zerschmetterten zweiten Halswirbel. In 6 Einzelteile quer wie längs. Ja, es gab einfach ganz, ganz schwere Entscheidungen zu treffen. Aber ich fand es wert zu kämpfen.
Es steht fest, dass Mathildas Nacken mit einer Platte versteift werden muss. Das heißt, sie wird ihn in jedem Fall nie wieder so bewegen können wie vorher. Aber es gibt für diese OP 2 Möglichkeiten. Entweder die Platte versteift den ganzen Nacken, vom Hinterkopf bis runter zum letzten Halswirbel.
Oder, und das wurde noch sehr selten gemacht, eine Platte setzt, die quasi nur einen Teil der Wirbelkörper im Halsbereich zusammen versteift. Klar, die Operation war per se ein Risiko. Schon allein das Umdrehen war lebensgefährlich.
Und Regina entscheidet sich für die 2. risikoreichere Variante. Sie möchte einfach, dass Mathilda im Falle einer gelungenen OP möglichst viel Restbewegungsmöglichkeit hat.
Die andere Chance wäre gewesen, in dem Moment alles abzustellen und zu sagen, okay, das Menschenkind hat sowieso keine Chance auf ein Leben danach. Und diese Entscheidung konnte und wollte ich nicht treffen. Wir haben die abgegeben in den Operationssaal. Für Derek und mich war das ganz schwer auszuhalten.
Sowohl der Operateur als auch der Leiter der Intensivstation meinte, wir sollten einfach gehen, weil jetzt die nächsten 6 Stunden können wir eh nichts machen.
Die ersten Minuten, muss ich gestehen, waren wir auch noch dort im Krankenhaus und haben gehofft, dass jetzt keiner rausrennt und kommt und sagt, beim Tränen ist sie uns schon verstorben.
Aber es kommt keiner raus. Und Derek und Regina fahren in die Stadt, um sich abzulenken und gehen als erstes in die Kirche.
Und dann so 5-6 Stunden später hat uns der Arzt angerufen und meinte, wäre alles gut verlaufen, alles super verlaufen. Also wir waren total zufrieden und dann kommen wir auch sofort zu ihr.
Die Ärzte machen es möglich, dass Regina und Derek 24 Stunden bei Mathilda bleiben.
Jetzt geht es erstmal darum, wird sie aus dem Koma aufwachen? Und wenn sie aufwacht, wie wird das sein? Was wird sie können? Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, ob sie adäquat sprechen können wird, weil sie eine Blutung im Sprachzentrum hatte von beachtlicher Größe.
Woran sie aber glauben, ist, dass Mathilda denken kann. Und deshalb machen sie das, was wir wahrscheinlich alle machen würden. Sie setzen sich ans Bett, erzählen, was sie zusammen erlebt haben, reden mit ihr, sagen ihr, dass alles gut wird. Und Mathilda stabilisiert sich tatsächlich, Stück für Stück. Und dann versuchen die Ärzte, sie langsam aufwachen zu lassen.
Und da war natürlich dann schön zu sehen, dass dann wirklich auch Reaktionen da sind. Das ist jetzt nicht das ganze Rückenmark durchtrennt oder irgendwas, sondern es kommt noch was an. Es kommt was in den Händen an, in den Beinen. Aber man konnte schon von vornherein absehen, dass an der linken Seite mehr ankommt, mehr Reaktionen war. Rechts war von Anfang an immer ein bisschen eingeschränkter.
2 Wochen später wird Mathilda verlegt, mit dem Helikopter in eine Reha-Klinik in Bochum. Auch dort kommt sie noch mal 4 Wochen auf die Intensivstation, aber sie bleibt stabil. Und ab dem 15. August 2017 hat sie auch selber wieder erste Erinnerungen.
Ich habe nur blau gesehen, die Decke über mir war blau bemalt. Und habe halt dann so realisiert, oh, ich kann mich nicht bewegen. Irgendwas ist komisch, ich werde beatmet. Und dann bin ich, glaube ich, schon wieder weggedämmert. Und dann hatte ich immer so komische, lustige Träume irgendwie so. Da waren irgendwie die Ärzte Cowboys und die Pfleger Indianer. Und habe so ganz komische Drogenträume gehabt. Und naja, und dann wurde ich langsam wach. Und am Anfang dachte ich, oh, das ist ja ein blöder Traum, schnell wieder schlafen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, das ist gar kein Traum, ne? Und dann habe ich halt meine Schwester realisiert, meinen Freund. Naja, und dann kam halt so alles, ne? Dann fing es an, ne?
Dieses so alles bedeutet im Grunde genommen das ganze Ausmaß dessen, was passiert ist und was es für die Zukunft bedeuten könnte. Mathilda, die Hochbegabte, die sportliche Überfliegerin, wie Regina und Derek sie beschreiben, hat eine spastische Hemiparese und kann ihre rechte Körperhälfte kaum noch benutzen.
Das war seltsam und dann natürlich auch zu merken, was alles nicht geht. Und dann machst du dir da in die Windel und das war schon alles nicht schön. Dann musst du gedreht werden, weil du dich selber nicht drehen kannst, weil du dich sonst wund liegst. Und dann kamen zum Glück immer Freunde vorbei und haben mich besucht und mich am Leben gehalten, moralisch.
Das ist schon eine niederschmetternde Situation, wenn man sich das vorstellt. Ne? Aber Mathilda beginnt sofort in diesem Moment zu kämpfen. Sie beginnt sofort intensiv in der Reha zu arbeiten und viel mehr zu machen, als die Ärzte und Physios mit ihr machen wollen. Tatsächlich stellen sich sehr schnell sehr starke Verbesserungen ein und eigentlich ist es eine wundersame Genesung und eine Geschichte an sich.
Anfang Oktober, also habe ich die Krücken schon abgegeben. Also so die ersten Monate ging es eigentlich wirklich ganz gut aufwärts. Und mein Freund und ich weiß noch, wie wir, als der Jahrestag des Unfalls jetzt war, am 29.07., da haben wir beide uns erinnert, dass wir so nach 3 Monaten gedacht haben, wir feiern dann immer am 29.07. meinen 2. Geburtstag und freuen uns, dass alles so gut verlaufen ist, weil wir die Illusion auch dann hatten, dass es gut wird.
Aber relativ bald kommt Mathilda dann auf ein Niveau, wo es nicht mehr so schnell weitergeht, wo sich herausstellt, die vollständige Heilung war wirklich nur eine Illusion.
Naja, und die stirbt jetzt eben langsam.
Es verändert sich nicht mehr viel.
Mathilda ist noch in der Reha-Klinik, als sie Derek nach Hause schickt und die Patientenverfügung aus dem Schrank holen lässt. Der bringt sie dann mit in die Klinik und Mathilda ergänzt die Verfügung dann handschriftlich. Am 17. November 2017 macht sie das, schreibt sie, dass sie nie wieder reanimiert werden will. Mathilda kämpft einen inneren Kampf. Also einerseits sagt sie, ich will mein altes Leben zurück und tue alles erdenklich Mögliche, um Verbesserungen zu erzielen. Und andererseits ist es so, dass sie spürt, dass sie irgendwie die Kontrolle verloren hat, dass sie das alles so nicht gewollt hat und dass sie diese Behinderung einfach nicht aushalten kann. Um sich selber zu helfen, will sie sich jetzt testen und möchte genau deswegen wissen, was kann sie mit diesem behinderten Körper noch machen von den Sachen, die sie vor dem Unfall so geliebt hat, zum Beispiel Skifahren. Und im März 2018, ungefähr 8 Monate nach dem Unfall, darf sie an Wochenenden schon wieder nach Hause in ihre Wohnung. Und eines dieser Wochenenden nutzen sie und Derek und fahren zusammen in die Alpen.
Also sie wollte unbedingt wissen, ob sie noch Skifahren kann, ne? Hat geklappt. War dann natürlich nicht wie sonst mit Gepäck auf dem Rücken bergauf Skitour gehen und Tiefschnee fahren und Buckelpiste und so halt nicht, sondern mit Sessellift, Gondel hoch und dann blaue und rote Piste Bögelchen fahren. Ne? Aber sie hat dann schon gemerkt, dass eben die rechte Körperhälfte nicht so gehorcht wie die linke. Das heißt, es war dann rechts alles krampfig, zittrig Aber sie ist gut die Pisten runtergekommen. Ne?
Würde man ja normalerweise sagen, großartig.
Ja, genau.
Es ist so ein Kontrast. Ne? Für Derek ist es ein Wunder, dass Mathilda wieder Ski fahren kann. Und das macht ihn total glücklich. Aber bei Mathilda ist es das totale Gegenteil. Für sie ist es schrecklich zu erleben, dass ihr Körper eben nicht mehr so funktioniert wie vorher.
Und das überschattet alles. Und eigentlich bin ich von Grund auf ein positiver Mensch. Und deswegen versuche ich mir auch, positive Momente zu schaffen und alles zu probieren, was ich früher gerne gemacht habe. Und alles ist halt überschattet von diesem, puh, der Körper macht's nicht, es funktioniert nicht. Wie in einem normalen Leben, du übst es ganz viel und auf einmal geht das. Sondern du kannst so viel probieren, wie du willst. Es funktioniert halt nicht.
Es klingt so, als würde gar nichts funktionieren. Ich finde es aber toll, dass Mathilda zum Beispiel im Sommer 2018 wieder in ihren Job zurückkehren kann. Sie kann wieder als Kinderärztin arbeiten. Und sie gibt auch keineswegs auf, sondern sie tut alles für ihre Genesung, probiert alles Mögliche, schulmedizinisch, nicht schulmedizinisch. Aber ihre rechte Körperhälfte bleibt trotzdem behindert und ihre innere Zerrissenheit wird immer größer.
95% der Dinge haben keinen Freudefaktor mehr, weil du ständig rumkrampfst, weil du ständig diese Schmerzen hast. Also ich habe immer noch nicht, dass ich sagen kann, gut, dass ich weitergelebt habe.
Im Gegenteil.
Die Vorstellung, einfach ein erfülltes Leben gehabt zu haben und dann einen blöden Unfall und dann zu sterben, ist irgendwie okay. Aber dann nicht so behindert rauszugehen, wie ich das gerade tue, das ist halt nicht okay. Und jetzt muss ich irgendwann entscheiden, ob ich das so weitermache oder nicht. Oder ob ich Zuflucht in der Schweiz suche und sage, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus.
Zuflucht in der Schweiz, das heißt Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Und Mathilda ist Ärztin und sie hat sehr klare Vorstellungen davon, welche Verbesserungen noch kommen können. Und sie weiß auch ganz genau, welches Leben für sie selber lebenswert ist. Rein medizinisch gesehen, sagt sie, gibt es nur innerhalb von 12 bis 18 Monaten Fortschritte bei einem Patienten mit ihrer Behinderung. Und deswegen ist jetzt, wo diese Zeit verstrichen ist, der Leidensdruck bei Mathilda so groß, dass sie an Suizid denkt.
Ich bin nicht jemand, der halt ein ganzes Leben leiden will. Will ich nicht. Also weißt du, so ein Tod, der einfach kommt, das ist so nett. Und ich krieg keinen Tod, der einfach kommt. Ich krieg keine einfache Erlösung.
Derek und Regina können Mathildas Plan aber schwer aushalten.
Sie kann nicht von mir erwarten, obwohl sie das tut, dass ich mit einem Lächeln im Gesicht mit in die Schweiz fahre und sage, super, sie will sich jetzt umbringen, das Leben ist so nicht mehr lebenswert. Ich finde diese Entscheidung richtig, das kann ich nicht. Aber andererseits glaube ich auch nicht daran, dass sie es tun wird, weil meine Schwester ist kein Mensch, der aufgibt. Meine Schwester ist eine Kämpfernatur. Dass sie sich danach fühlt, aufzugeben, das kann ich verstehen.
Schwierig mit umzugehen, ne? Also am Anfang, da war ich natürlich auch sehr wütend auf sie. Aber dann dachte ich auch, dass das vielleicht für sie auch so ein Notstrohhalmpunkt ist, wo sie sagt, okay, über diesen Ausweg oder über diesen möglichen Ausweg kann ich auch wieder ein bisschen Kontrolle über mein Leben gewinnen. Dass ich sage, okay, es gibt diese Möglichkeit vielleicht über Sterbehilfe oder wie auch immer, dass sie sagt, okay, ich habe eine Hintertür, ich kann diesen Weg gehen. Dass das so eine Art Kontrollgewinn für sie ist.
Das ist für sie wichtig, glaube ich. Ne?
Genau.
Wir müssen uns nochmal vorstellen, vor ihrem Unfall hatte Mathilda ein Leben voller erfüllter Träume. Und dann passiert der Unfall. Und sie wollte im Vorfeld mit der Patientenverfügung dafür sorgen, dass sie sogar in dieser Situation, in der sie keine Entscheidungen mehr treffen und sich selber nicht mehr äußern kann, die Kontrolle über ihr Leben behalten und ihr Leben auf diesem Weg verlassen kann. Aber dieses Vorhaben hat nicht geklappt. Sie ist immer noch da. Sie hat überlebt. Aber sie muss eben mit der Behinderung leben, die sie auch nicht nur körperlich, sondern eben auch innerlich auseinanderreißt. Und so kämpft sie trotz ihrer Suizidgedanken immer weiter um körperliche Verbesserungen. Darum, ihr altes Leben doch irgendwie zurückzubekommen.
Das ist ein hilfloser Kampf. Jetzt werde ich berührt. Das ist doof. Ich bin so nah am Wasser gebaut zurzeit. Irgendwie bin ich eine ganz schön feige Sau. Im Grunde genommen bin ich natürlich wahnsinnig traurig, verzweifelt und hilflos. Ich strampel. Obwohl ich eigentlich mit meinem Medizinerkopf weiß, dass es eigentlich alles nichts bringt. Und dann suche ich mir trotzdem jeden Strohhalm und versuche dran zu glauben. Weil sonst machst du es nicht weiter. Und wenn es nicht besser wird, schaffe ich das einfach nicht. Ja. Eigentlich liebe ich das Leben ja und will es eigentlich wieder haben.
Mir selber geht es in der Geschichte so, dass ich mir einfach nur wünsche, dass es ein Happy End gibt. Und ich wünsche mir für Mathilda und Derek, dass ihre Beziehung das alles einfach aushält.
Mir tut's für ihn auch wahnsinnig leid, was da passiert ist.
Habt ihr noch schöne Momente zusammen?
Ja, haben wir. Und er hält noch durch. Er hat noch nicht gesagt, oh, das ist mir jetzt alles ganz zu arg und das schaffe ich nicht mehr.
Und da habe ich halt die Hoffnung, dass sie jetzt irgendwann auch zu dem Punkt kommen, wo sie mit der ganzen Situation ihren Frieden schließt und sagt, okay, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Ne? Und da habe ich halt die Hoffnung, dass das wieder besser wird, dass wir da gemeinsam einen Weg finden, mit der Situation besser klarzukommen und dann eben an solchen gemeinsamen Aktivitäten wie in die Berge fahren, Skifahren, was, dass sie da wieder mehr Freude dran findet.
Und jetzt fährt ihr mit dem Bulli nach Holland.
Genau. Ja, jetzt ja wahrscheinlich am Wochenende Bulli nach Holland und Freunde besuchen, aber vielleicht auch aufs Wasser gehen. Mal gucken, wie es klappt.
Christian Rex hat uns die Geschichte von Mathilda erzählt.
Deutschlandfunk Nova 100.